Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Uni ist quasi eure neue WG und wenn ihr euch mal umguckt, das sind eure vielen neuen WG-Partner, ich auch übrigens. Und ich glaube, wir kriegen das hin, in den nächsten Jahren mit euch gemeinsam hier richtig ein tolles Universitätsleben zu gestalten.
So hat Geraldine Rauch, die Präsidentin der Technischen Universität in Berlin, in dieser Woche rund 7.500 neue Studierende an ihrer Uni begrüßt und sie auch ermuntert, sich einzumischen und aktiv mitzugestalten.
Außerdem seid ihr Studis die größte Gruppe an der Universität. Also wenn ihr euch vielleicht überlegt, dass ihr etwas bewegen oder gestalten wollt, dann seid ihr 35.000. Profs sind wir nur so ungefähr 380. Also ihr seid deutlich in der Überzahl. Und ich kann euch nur aufrufen, es gibt ganz viele studentische Initiativen, in die ihr euch einbringen könnt. Und das ist auch das, wovon Uni lebt.
Und um die großen politischen Forderungen rund um das Studierendenleben, um die wollen wir uns heute kümmern. Mehr Unterstützung gefordert, welche Rahmenbedingungen Studierende brauchen, das ist das Thema heute in Campus und Karriere. Wir möchten diskutieren, was brauchen die rund 3 Millionen Studierenden in Deutschland, um das Studium gut meistern zu können? Wie kann sich ihre Situation verbessern bei der Studienfinanzierung, beim Wohnen, bei der Mobilität? Stichwort ist hier das Semesterticket, bei dem an vielen Hochschulen noch offen ist, ob es weitergeführt wird, seitdem es das Deutschlandticket gibt. Und natürlich bei der psychosozialen Beratung. Denn die vielen Krisen, die uns umgeben, die machen auch vielen Studierenden zu schaffen. Ich bin Britta Mersch und ich möchte Ihnen jetzt erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Matthias Anbuhl. Er ist Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Studierendenwerk. Guten Tag nach Berlin.
Guten Tag, Frau Mersch.
Dabei ist auch Geraldine Rauch. Wir haben sie eben schon gehört. Sie ist Präsidentin der Technischen Universität in Berlin. Guten Tag.
Hallo, freut mich, da zu sein.
Ich begrüße auch Faye Uhlmann, Vorstandsmitglied im Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Hallo nach Dresden.
Schönen guten Tag.
Und Katrin Staffler, sie ist Sprecherin für Innovation, Bildung und Forschung der CSU im Bundestag. Guten Tag nach Berlin.
Ein schönes Grüß Gott.
Und Sie können auch mit uns diskutieren. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und bevor wir jetzt mit der Diskussion starten, wollen wir die Studierenden einmal selbst zu Wort kommen lassen. Meine Kollegin Laura Ostender hat Studierende in Bonn gefragt, was braucht ihr denn eigentlich, um gut studieren zu können?
Ja, ein bisschen mehr Übersicht wäre nicht schlecht. Also ich komme mit den ganzen Stundenplan, Programm und den ganzen Vorlesungsverzeichnissen so gar nicht hinterher. Ich verlasse mich immer darauf, dass die anderen das wissen. Wenn es ein bisschen strukturierter wäre und man einfach leichter sehen könnte, wo jetzt was ist und was man halt irgendwie belegen kann und belegen muss, das wäre ganz praktisch.
Tarifverträge und höhere Gehälter für studentische Beschäftigte.
Eine Lösung für Semesterticket, die bezahlbar ist für alle. Ja, und besseres veganes Angebot oder vor allem überhaupt erstmal ein veganes Angebot in der Mensa?
Ja, das Wichtigste ist natürlich Geld. Das ist alles, was mich glücklich machen würde als Student.
Bezahlbaren Wohnraum auf jeden Fall.
Hast du eine Wohnung im Moment?
Bei einer Studentenverbindung, aber die ist eigentlich nur für Männer. Es ist eine Notlösung. Ich habe ein Jahr versucht, was zu finden.
Also mir haben am Anfang ein paar Informationen gefehlt, beispielsweise dazu, dass man einen Bibliotheksausweis vor seinem ersten Besuch beantragen muss, der auch ein paar Tage braucht, bis er einem erst zugestellt wird, beziehungsweise bis man den erhält.
Ein tägliches und vor allem auch günstigeres veganes Angebot in der Mensa.
Boah, ich würde sagen, auf jeden Fall ein Laptop, ein gutes Fahrradschloss und eine gewisse Leichtigkeit, sein Studentenleben zu genießen, auch trotz der stressigen Klausuren.
Ein besseres, umfangreicheres und auch ausfinanziertes BAföG für alle.
Ich würde sagen, definitiv Durchhaltevermögen.
Also viele Themen, die Studierende bewegen, mehr Unterstützung gefordert. Welche Rahmenbedingungen Studierende brauchen, das ist das Thema heute in Campus und Karriere. Faye Uhlmann, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Sie sind Vorstandsmitglied im Freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften, vertreten also bundesweit die Interessen der Studierenden. Was würden Sie denn im Moment sagen? Wo drückt der Schuh am meisten?
Ich glaube, wo drückt der Schuh nicht?
Okay.
Also wir haben es ja gerade eben schon gehört, es sind ganz viele Themen angesprochen worden. Wir hatten die studentische Beschäftigung dabei, die oftmals sehr prekär ist, auch da es keinen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte gibt, außer zum Beispiel in Berlin. Das ist meines Wissens nach aber auch das einzige Bundesland, in dem das so ist. Wir hatten Wohnen dabei. Es ist eine ganz, 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 ganz fiese Situation. Die Studierendenwohnheime sind massiv überfüllt. In Berlin, wenn man nach Berlin ziehen will, dann zahlt man dann doch mal fast schon das ganze BAföG an Miete, wenn man nicht den Höchstsatz bekommt. Und der Höchstsatz liegt auch nur bei 934,
glaube ich.
934, ne? Ja, es genau. Sind immer so viele Zahlen.
Das ändert sich ja auch immer mal wieder ein bisschen.
Und die Wohnpauschale davon liegt bei 360 Euro. Und wenn man dann nach Berlin in eine WG ziehen will, dann sind das halt schon mal schnell 600, 700 Euro.
Das heißt, Sie würden wirklich sagen, die Rahmenbedingungen, da ist einiges im Argen. Also wir haben ja auch eben gehört, das sind so ein paar individuelle Sachen. Ich weiß nicht so genau, wie ich meinen Stundenplan stricken soll, wie ich das jetzt organisieren soll. Aber Sie würden sagen, der große Knackpunkt sind wirklich die Rahmenbedingungen, also dass ich mich als Studierender wirklich rund um alles Mögliche kümmern muss, was nicht selbstverständlich da ist.
Ja, ich würde definitiv sagen, dass die Rahmenbedingungen eine sehr, sehr große Baustelle ist und dann auch so ein bisschen die individuelle Beratung am Standort. Die hat natürlich überall unterschiedliche Qualität und auch an den unterschiedlichen Universitäten, dann an den Standorten eine unterschiedliche Qualität. Aber die Rahmenbedingungen sind, glaube ich, gerade auch im Hinblick auf die vergangenen Jahre und die Krisen wesentlich drückender.
Mhm. Frau Rauch, Sie haben als Präsidentin der TU Berlin am Montag eine sehr engagierte Rede gehalten für die neuen Erstsemester. Sie haben die auch geduzt, das fand ich ganz interessant. Ne? Uni-Präsidentinnen stellt man sich ja eigentlich eher so vor mit ein bisschen Distanz, man sieht sich. Aber Sie haben auch geduzt, haben Sie auch wirklich aufgerufen, mitzumachen. Was würden Sie sagen aus Ihrer Sicht? Was brauchen Studierende, um gut studieren zu können? Denn letztlich ist es ja eigentlich das, worum es im Studium geht, dass man sich Wissen anschafft, dass man Hausarbeiten schreibt, dass man in Seminaren ist. Ist das denn überhaupt möglich mit all den Problemen, die wir gerade schon gehört haben von Faye Ullmann?
Also ich sehe das auch so, dass die äußeren Rahmenbedingungen momentan besonders schwierig sind. Wir sind insgesamt in Deutschland in einer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich und die Studierenden und studentischen Beschäftigten gehören auf jeden Fall zu einer Gruppe von größtenteils prekär Beschäftigten oder auch mit dem BAföG, das wurde ja gerade schon gesagt, kann man sich oft in Berlin gar keine Wohnung mehr leisten, wenn man denn überhaupt eine findet. Insofern ist es schon überhaupt sehr schwierig, sich finanziell in Großstädten oder Ballungszentren überhaupt durchzuschlagen. Und das ist ein fundamentales Problem.
An welchen Schrauben müsste denn dann gedreht werden aus Ihrer Sicht? Was wäre denn jetzt das Wichtigste, was passieren muss politisch?
Also es wurden ja gerade schon mehrere Punkte angesprochen. Also erstmal natürlich ein BAföG-Satz, von dem man auch realistisch leben kann. Das ist das eine.
Wie hoch wäre der dann aus Ihrer Sicht? Also wir haben eben schon gehört, der Höchstsatz liegt bei 930 Euro. Im Schnitt bekommen Studierende 600 Euro. Was wäre so ein Schnitt, wo Sie sagen, oder eine Höhe, wo Sie sagen, das wäre angemessen?
Also ich habe jetzt keinen Mietspiegel für Einzimmerwohnungen in Berlin, aber ich glaube, man hat es schwer, mit 400-500 Euro alleine Wohnung zu finden. Und das sind ja nicht alle Lebenshaltungskosten. Also ich denke schon, dass das deutlich höher sein müsste. Auch einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte haben wir ja in Berlin. Das finde ich auch sehr gut. Nichtsdestotrotz sind auch da die Stundenlöhne zu gering.
Wie hoch sind die? Können Sie das mal sagen?
Die sind, glaube ich, bei 12,90 Euro oder so ähnlich. Mhm. Genau. Also auch, also es ist gut, dass wir einen Tarifvertrag haben und der Tarifvertrag erlaubt natürlich auch die tariflichen Anpassungen dann, die jetzt dann auch wieder anstehen. Aber nichtsdestotrotz ist es für Studierende schwierig, sich zu finanzieren.
Herr Anbuhl, das Deutsche Studierendenwerk, das setzt sich schon seit vielen Jahren ein für die Belange von Studierenden auf vielen Ebenen und es sind ja immer die Themen, also immer wieder die gleichen Themen, über die wir sprechen. Es ist die Studienfinanzierung, es ist das BAföG. Warum ist das System da so träge? Also warum ist es so schwer, gute Bedingungen zu schaffen?
Ja, ich glaube, dass wir uns zu lange wirklich nur auf die Hochschulen konzentriert haben, was auch im Prinzip gut war. Man hat sich ja auf den Ausbau der Hochschulen konzentriert, auf Studienbedingungen. Natürlich sind auch solche Fragen wie Reform von Studium und Lehre, Verbesserung von Studium und Lehre wichtige Punkte. Aber
da würden Sie sagen, das ist die Plusseite. Habe ich jetzt richtig verstanden?
Das ist die Plusseite, okay. Genau. Und in den letzten 15 Jahren hat man aber versäumt und zu wenig darauf geachtet, dass die Hochschule eben auch ein sozialer Ort ist. Dass man eben für Studium nicht nur das Seminar braucht, vernünftigen Stundenplan, eine gute Lehre, sondern dass man eben sich das Studium leisten können muss, dass man eine Wohnung finden muss, dass man günstiges und gutes Essen braucht. Diese Seiten hat man in den letzten 10, 15 Jahren wirklich vernachlässigt. Ich kann das mal sagen, die öffentlich geförderten Studienplätze, die Zahl ist um 52% gestiegen seit 2007, die Zahl der Wohnheimplätze nur um 7%. Das heißt, da hat sich eine Schere aufgetan. Die Hochschulen sind gewachsen, was die Plusseite ist, aber die soziale Infrastruktur ist nicht mitgewachsen. Und das hat man eben unterschätzt, die vergangenen Jahre, Jahrzehnte. Und da haben wir jetzt einen enormen Nachholbedarf, den jetzt hier eben Faye Uhlmann und auch Frau Rauch ja ganz anschaulich geschildert haben.
Trotzdem ist es ja so, wenn man jetzt sich mal das BAföG ansieht, dass viele gar nicht einen Antrag stellen, obwohl sie einen stellen könnten. Also ist das dann wirklich immer das Problem des BAföG, dass es nicht funktioniert? Oder sind da die Studierenden auch manchmal ein bisschen zu vorsichtig in den Möglichkeiten, die sie eigentlich haben könnten?
Ich glaube, das Problem beim BAföG ist erstmal, dass es zum Leben nicht reicht, dass viele Studierende fragen, wie viel kriege ich eigentlich beim BAföG, wenn ich das beantrage wirklich, bekomme ich den Hochsatz oder bekomme ich den Höchstsatz oder bekomme ich nur einen Bruchteil, dass das viele Studierende davon abhält, auch das BAföG zu beantragen, die vielleicht nur einen kleineren Zuschuss bekommen würden. Und das Zweite ist auch gerade bei ärmeren Studierenden, das BAföG ist ja zur Hälfte ein Zuschuss, aber zur Hälfte auch ein Darlehensanteil. Man kann dann Darlehens oder Schuldung bis zu 10.000 Euro aufhäufen. Und gerade Studierende aus ärmeren Haushalten, die sind da sehr risikoscheu und die sagen eben, nein, ich will nicht mit Schulden in mein Leben starten, ich möchte auch keine Schulden ansammeln. Und die schreckt das auch ab, dieser Darlehensanteil. Und das muss man einfach auch berücksichtigen beim BAföG und das so gestalten, dass es einfach zu beantragen ist, dass es zum Leben reicht und dass es mehr Studierende bekommen können.
Frau Staffler, Sie sind Sprecherin für Innovation, Bildung und Forschung der CSU im Bundestag. Wie sehen Sie im Moment die Politik? Würden Sie sagen, die Studierenden werden da wirklich im Stich gelassen?
Also wir sehen schon sehr deutlich, dass tatsächlich im Moment die jungen Menschen, die Zukunft unseres Landes irgendwie nicht ganz oben auf der Agenda stehen, wenn es um die politischen Entscheidungen geht. Und das zeigt sich zum Beispiel eben auch daran, dass jetzt seit Monaten ja die Forderung im Raum steht nach einem Inflationsausgleich für den BAföG-Bedarfssatz zum Beispiel, der einfach nicht kommt. Wenn man sich anschaut, dass der BAföG-Bedarfssatz jetzt 50 Euro unter dem Regelsatz des Bürgergeldes liegt, spätestens da muss man erkennen, dass da irgendwas in eine Schieflage geraten ist. Und gleichzeitig sehen wir eben, dass die Regierung an der Stelle überhaupt keine Ansatzpunkte hat, beziehungsweise jetzt sogar im Haushaltsansatz sogar die Mittel für das BAföG massiv kürzen möchte. Fürs kommende Jahr, so genau. Und insofern, ja, ich denke, da kann man durchaus mehr machen und man muss an der Stelle, glaube ich, auch die jungen Menschen, die Studis einfach stärker nochmal in den Mittelpunkt der politischen Bemühungen auch setzen.
Wir haben auch eine Mail bekommen von Ines Hanko und sie schreibt, im Sinne der Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung, Artikel 3 Grundgesetz, sollte jede Form der Berufsausbildung, egal welche Form, Ausbildung oder Studium, gegenüber dem Auszubildenden durch den Arbeitgeber oder Staat finanziert werden und eine Rückzahlung ausgeschlossen sein. Denn meiner Meinung nach sind alle Berufe für das Funktionieren der Gesellschaft notwendig. Aus diesem Grund ist es für mich unerklärlich, warum zum Beispiel zukünftige Ärzte oder Lehrkräfte ihren Abschluss überwiegend selbst finanzieren müssen und andere Berufe ein Ausbildungsgeld erhalten. Würden Sie sagen, man muss wirklich noch mal viel, würden Sie sich da anschließen und sagen, man muss wirklich noch mal viel radikaler denken, was das Thema Studium angeht?
Also wir kämpfen natürlich auch für die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung. Jetzt muss man aber sagen, dass man natürlich hier komplett unterschiedliche Systeme auch hat. Das geht schon damit los, dass eben in der Ausbildung natürlich eine Vergütung stattfindet, die aber ja auch damit einhergeht, dass in aller Regel in der Ausbildung durchaus auch für das Unternehmen, in dem man ausgebildet wird, dann auch natürlich was mit erwirtschaftet. Gleichzeitig sind dann die Verdienste in der Regel nach einem Studium höher als bei einer beruflichen Ausbildung, zumindest was den Durchschnitt anbelangt. Also ich glaube, so ganz einfach vergleichen kann man es an der Stelle nicht, aber nichtsdestotrotz kann es und darf es natürlich nicht sein, dass Studierende dann problematische Themen haben, wenn sie sich praktisch das Studium nicht finanzieren können. Und da muss man einfach nochmal genauer hinschauen. Unterschiedliche Dinge, das ist das BAföG, das ist der KfW-Studienkredit, haben wir momentan auch ein Riesenthema, die Begabtenförderung. All diese Dinge müssen aus meiner Sicht da schon nochmal auf den Prüfstand gestellt werden.
Werden wir gleich auch noch mal aufgreifen. Danke für diese ersten Einschätzungen. Wir reden gleich weiter über das Thema mehr Unterstützung gefordert, welche Rahmenbedingungen Studierende brauchen. Sie können sich weiter an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 oder campus@deutschlandfunk.de. Mehr Unterstützung gefordert, welche Rahmenbedingungen Studierende brauchen. Das ist das Thema heute in Campus und Karriere. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Studierendenwerk, Geraldine Rauch, Präsidentin der Technischen Universität in Berlin, Faye Uhlmann, Vorstandsmitglied im Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften und Katrin Staffler, Mitglied des Bundestags und Sprecherin für Innovation, Bildung und Forschung der CSU im Bundestag. Und ein großes Thema, das Studierenden Sorgen macht, ist das Thema Wohnen. Und das erlebt auch eine Studentin, die gerade ihr Studium in Münster begonnen hat, berichtet Martin Heuchel.
Für Annika ist es eine aufregende Zeit. Diese Woche startet sie ihr Masterstudium in Münster. Für die gebürtige Hamburgerin ein Neustart.
Also ich wollte gern nochmal was anderes machen im Master. Deswegen mache ich jetzt hier Kulturpoetik der Literatur und Medien. Und ich würde halt gerne jetzt nochmal eine neue Stadt und nochmal was Neues sehen, weil ich halt immer nur in Hamburg gewohnt habe bisher.
Ihr Schritt nach Münster war ganz bewusst eine kleinere Stadt mit kürzeren Wegen und neuen Möglichkeiten. Angekommen ist sie aber noch nicht. Seit 3 Monaten sucht sie eine Wohnung oder WG, hat schon über 70 Anfragen geschrieben, aber noch immer keinen Erfolg. Ein paar Castings, viele Absagen und noch öfter gar keine Reaktion. Statt Vorfreude ist die Wohnungssuche für Annika längst nur noch belastend.
Es war schon ziemlich frustrierend, oder es ist jetzt auch immer noch. Vor allem, weil ich jetzt auch schon angezweifelt habe, ob ich vielleicht einfach unsympathisch bin oder ja, dass ich irgendwie keine gute Mitbewohnerin wäre, mit der niemand zusammenwohnen möchte. Also da habe ich auch schon dran gedacht, ob ich vielleicht einfach das Problem bin und das jetzt gar nicht so der Wohnungsmarkt ist.
Alleine ist sie damit nicht. In Münster ist der Wohnungsmarkt in diesem Jahr vor dem Wintersemester besonders angespannt. Durch eine Panne bei der Studienplatzvergabe hat die Uni Münster fast 1500 mehr Erstsemester als sonst. Das sind fast ein Drittel. Diese Situation spürt auch das Studierendenwerk. Mehr als 5500 Bewerber warten hier gerade auf einen Wohnheimplatz. Damit könnte das Studierendenwerk jedes Bett gleich doppelt belegen, denn alle 5400 verfügbaren Schlafplätze sind schon besetzt. Wer nicht aus der näheren Umgebung kommt, hat aber gar keine Alternative. Ohne Unterkunft kein Studium. Das gilt auch für Annika. Sie hat schon überlegt, in Hamburg zu bleiben, gar nicht weiter zu studieren. Stattdessen bleibt sie jetzt bei ihrer Freundin Carlotta. Die wohnt in Emstetten statt in Münster und statt in einer WG noch im Elternhaus. Hier teilen sich beide ein Zimmer. Das ist auch nicht ideal, aber immerhin ein Anfang.
Dadurch, dass ich jetzt erstmal hier auch auf unbestimmbare Zeit bleiben kann, weiß ich auch, dass ich erstmal in Ruhe mein Studium anfangen kann und nicht jetzt nach einem bestimmten Datum auch wieder nach Hause muss, nach Hamburg. Also ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal eine Sicherheit, dass ich hier sein kann und ich am Studium teilnehmen kann und ich nicht direkt wieder abbrechen muss.
Vor allem ist auch die Wohnungssuche von hier viel einfacher. Knapp 20 Minuten braucht Annika von Emstetten mit dem Zug nach Münster. So kann sie auch mal spontan zum WG-Casting. Und bis da was dabei ist, freut sich Carlottas Familie über den Besuch.
Also sie ist eigentlich wie ein fünftes Familienmitglied für meine Eltern ein bisschen. Deswegen, ja, die haben sich auch ein bisschen gefreut, glaube ich, dass Annika überhaupt hier wohnen möchte. Weil die hat natürlich auch das Gefühl, es könnte schwierig werden, jetzt mit einer Familie wieder zusammen zu wohnen, nachdem sie schon in einer WG gewohnt hat.
Für Annika ist es natürlich nicht die Traum-WG, aber eine Zwischenlösung mit Charme. Klar ist, die Wohnungssuche geht erstmal weiter.
Martin Heuchel war das über eine Studentin in Münster, die gerade erstmal eine Notlösung gefunden hat, um ihr Studium zu beginnen. Faye Uhlmann, würden Sie sagen, das ist schon typisch für das, was Studierende im Moment erleben in den Unistädten? Oder kann man das so pauschal vielleicht gar nicht sagen?
Also in den Unistädten bemerkt man doch schon, dass die Wohnungssuche häufig einfach nur ein gewaltiger Krampf ist für die Studierenden. Deshalb organisieren manche Asten, also die allgemeinen Studierendenvertretungen, meistens auch so eine Bleibe, so eine Notfallbleibe.
Was heißt das dann
das,
genau?
Das bedeutet, wenn das Semester schon startet, die Vorlesungen beginnen, dass da Unterkünften gesucht werden, Couchsurfing unter den Studierenden, die bereits eine Wohnung haben, letztendlich organisiert wird. Ich weiß es vom AStA der Uni Köln, dass das dort gemacht wird. Köln ist natürlich auch wieder eine große Stadt, aber ja, Wohnungssuche in Städten, die für ihre Universitäten sehr bekannt sind, auch wenn es kleine Städten sind. Mir fällt noch Marburg ein, ist immer die Hölle.
Was würden Sie denn sagen? Was ist das Problem? Also gibt es einfach zu viele Studierende? Sind in den vergangenen Jahren zu viele angenommen worden? Ist der Wohnungsbau vernachlässigt worden? Wo sehen Sie da auch Lösungsmöglichkeiten?
Wir haben tatsächlich aktuell eine Stagnation auf dem Wohnungsmarkt. Hier muss gebaut werden, selbstverständlich. Ich glaube, die Vonovia verkauft gerade sogar, weil sie pleite gegangen ist oder in die Insolvenz. Aber das ist ja auch nur ein Hebel. Wie Herr Anbuhl vorhin schon gesagt hat, der Bau von Studierendenwohnheimen ist einfach total vernachlässigt worden in den vergangenen Jahren. Und da müssen wir hier jetzt nachziehen. Und auch die Bundesregierung hat aktuell ein Programm aufgesetzt, das nennt sich Junges Wohnen. Und das zielt genau darauf ab, Wohnplätze für junge Menschen zu schaffen. Und da sind Auszubildende auch nicht ausgeschlossen, explizit. Man sollte hier die Statusgruppen natürlich auch nicht gegenseitig ausspielen. Mhm. Das ist ein Hebel. Aber es sind halt auch wieder nur 500 Millionen für die Bundesländer als Zuschuss. Und das durch 16 geteilt löst sich auch gleich wieder auf. Also hier muss man investieren und hier müssen auch die Universitäten tatsächlich gucken, also wenn dann durch einen Fehler 1500 Studierende mehr eingeschrieben werden, dann ist es natürlich fatal.
Ja, absolut. Herr Anbuhl, würden Sie auch sagen, 500 Millionen Euro, das ist zu wenig. Jetzt soll das Programm auch noch verstetigt werden. Für die nächsten zwei Jahre sind nochmal 1,5 Milliarden versprochen worden. Also ist das wirklich zu wenig Geld zum Wohnen?
Also erstmal muss man sagen, dass wir ein Problem haben, das sich über Jahrzehnte aufgestaut hat einfach. Ja, wir haben zu wenig Wohnungen gebaut. Seit Jahren hat das deutsche Studierendenwerk gesagt, wir brauchen den Bund mit drin. Die Länder schaffen es nicht allein, genügend Wohnungen zu bauen. Und das ist aber nicht passiert. Und das führt eben zu dem Problem, die wir eben geschildert haben. Wir haben allein in den 11 größten oder in 11 Studierendenwerken von 57 mal eine Schnellabfrage gemacht und haben jetzt fast 40.000 Studierende auf der Warteliste, die eben einen Wohnheimplatz suchen. Und wir sind eigentlich völlig ausgebucht. Also der Fall, was Sie gesagt hatten, in Münster, wir könnten eigentlich im Prinzip jeden Platz zweimal belegen. Das ist in vielen Orten durchaus auch der Fall. Und es gibt eigentlich überall Wartelisten. Das heißt, in allen Hochschulstädten, ob groß oder klein, ist der Wohnungsmarkt erstmal angespannt. Und ich glaube, dass man jetzt eben das nachholen muss. Ich bin überhaupt froh, dass der Bund eingestiegen ist.
Aber reicht das? Also ist das
ein... Genau. Ich glaube, das reicht. Also ich glaube, die 500 Millionen muss man erstmal ja auch verbauen. Wichtig ist jetzt nicht, ob das mehr ist, sondern wichtig ist, dass das Programm verstetigt wird. Das ist ja angekündigt. Also die Bauministerin hat jetzt gesagt, es soll nicht einmalig bei 500 Millionen sein, sondern bei zwei weitere Tranchen dazu bringen, dann würde sich die Fördersumme von 500 Millionen auf 1,5 Milliarden verdreifachen. Und ich glaube, wir brauchen einfach stetig und dauerhaft eine Bundesförderung mit für studentische Wohnen. Das ist der entscheidende Punkt. Die Summe muss gar nicht so sehr erhöht werden, aber die Summe muss dauerhaft dazu gegeben werden. Dann können wir wirklich Impulse schaffen für studentisches Wohnen.
Frau Rauch, im Moment ist aber die Situation so, dass die Studierenden in dieser angespannten Situation mit dem Studium beginnen. Ich habe die Zahlen für Berlin jetzt auch nochmal nachgeguckt. 4.900 Studierende standen da auf der Warteliste von einem Studierendenwerk für einen Wohnheimplatz zum 1. Oktober bei einem Bestand von 9.200 Plätzen. Sie waren ja am Montag auch in Ihrer Rede sehr euphorisch und haben die Studierenden wirklich, glaube ich, in einen guten Semesterstart begleiten wollen. Aber ist das dann nicht doch eine schwierige Situation als Unipräsidentin, auch wenn man weiß, was für Rahmenbedingungen die teilweise haben?
Gut, das ist ja etwas fast immer so. Also ich bin nach wie vor begeistert davon. Eine Universität ist einfach ein toller Arbeits- und Studierendenplatz. Eine Universität ist ein Ort der Kreativität, wo ganz viel soziale Interaktion und Arbeit und Engagement stattfinden. Und das ist erstmal etwas, was wir alle würdigen sollten. Und das negiert ja nicht, dass es auch ganz schwierige Rahmenbedingungen gibt. Zum einen die Wohnsituation für Studierende, aber natürlich auch infrastrukturelle Probleme an den Universitäten, die wir ganz entscheidend haben. Also das kann aus meiner Sicht beides gleichermaßen wahr sein. Ja. Trotzdem, wenn wir solche Herausforderungen angehen müssen, und die eine Studierende hat es ja auch gerade in dem Beitrag gesagt, dass es frustrierend ist und auch an die eigene Substanz geht, dann kann man das natürlich viel besser aushalten, wenn man gleichzeitig auch einfach seine Uni mag und da gerne hingeht und dort gerne ist und ein bisschen weiß, wofür man das tut. Und so versuche ich das eben auch zu sehen. Also die Probleme sind riesig und auf keinen Fall wegzudiskutieren. Aber toll ist die Uni trotzdem.
Aber müssten die Hochschulen denn dann nicht auch mal stärker ihre Stimme heben und auch politische Forderungen stellen? Also sind die Hochschulen da nicht ein bisschen leise gewesen, auch in den letzten Jahren?
Also ich kann jetzt nicht für alle Hochschulen und die gesamten letzten Jahre sprechen. Ich kann jetzt sagen, dass wir hier in Berlin durchaus sehr stark unsere Stimme erheben, zum Beispiel was die bauliche Infrastruktur von Universitäten angeht, die ja dann auch die Hörsäle und die Bedingungen des Studierens deutlich beeinflussen. Da waren wir sehr stark in den Medien und setzen uns auch an anderen Stellen sehr vehement für gute Arbeitsbedingungen, nicht nur für Studierende, sondern auch für wissenschaftliche Mitarbeitende ein. Am Ende wissen wir natürlich auch, dass es das eine ist, was wir uns wünschen und was wir fordern. Wir wissen aber natürlich auch, dass wir sowohl im Land als auch im Bund eben eine sehr schwierige Haushaltssituation haben, sodass es immer eine Verhandlungssache ist, was man noch raushandeln kann. Aber klar, ich sehe es schon so, dass die Hochschulen natürlich auch politisch agieren müssen und sich für ihre Studierenden einsetzen müssen, auf jeden Fall.
Frau Staffler, ich würde Sie auch gerne noch mal fragen nach dem Programm Junges Wohnen. Wir haben eben schon die Zahlen gehört, was da geplant ist für die nächsten 2 Jahre. Würden Sie sagen, das reicht?
Also ich kann da direkt anknüpfen an den Herrn Anbuhl, der ja gerade gesagt hat oder den Finger da auch in die richtige Wunde gelegt hat, der gesagt hat, die 500 Millionen Euro müssen auch erstmal verbaut werden. Warum bin ich an der Stelle kritisch? Weil uns die Zahlen aus diesem Jahr oder beziehungsweise die Zahlen für dieses Jahr sind geplant, rund 10.000 Wohnheimplätze im Neubau und in der Modernisierung. Und wenn wir uns die Zahlen von 22, also letzten Jahr anschauen, waren es de facto dann nur 1.776 Wohnheimplätze, die modernisiert und neu gebaut worden sind. Also es sind natürlich desaströse Zahlen. Und deswegen, ja, wir müssen erst mal sehen, dass wir das Geld überhaupt verbaut bekommen an der Stelle. Und zwar im Übrigen nicht nur in der Modernisierung, sondern vor allem eben im Neuerwerb, im Neubau. Ich glaube, dass darüber hinaus aber eben auch alle anderen Kanäle irgendwie versucht werden müssen, angezapft zu werden. Also wir brauchen alle, jeden einzelnen Akteur, der da maximal eben zur Lösungsfindung auch beitragen muss. Da müssen natürlich die staatlichen Anstrengungen hoch sein und wir müssen schauen, dass wir einfach die Vorgaben dann auch schaffen. Aber ich glaube, wir brauchen da eben auch die privaten Investitionen. Die müssen wir schauen, dass wir die so attraktiv wie möglich gestalten und damit können wir dann auch die staatlichen Gelder, die wir einsetzen, im Zweifel vervielfachen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen einfach die gesamte Bandbreite dessen, was dazu beitragen können, dass wir dieses Problem dann auf kurzfristig, mittelfristig, langfristig in den Griff kriegen.
Das ist ein interessanter Punkt. Die privaten Investitionen möchte ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Erst möchte ich aber gerne Johannes Rohr ansprechen. Er hat gerade auch mit dem Studium begonnen und hat angerufen unter 00800 4464 4464. Guten Tag, Herr Rohr.
Hallo.
Sie haben wahrscheinlich jetzt schon interessiert zugehört. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Meinung geändert haben, was Sie sagen oder was Sie beitragen möchten. Schießen Sie los.
Nein, also ich wollte zum Wohnungsmarkt kann ich nicht so viel sagen, weil ich das Glück habe, in der Nähe von der Uni mein Elternhaus zu haben. was das Ganze...
Wo studieren Sie, wenn ich fragen darf?
Ich studiere jetzt im Saarland an der UDS dort und komme dort auch aus der Nähe. Im Saarland ist das ja nicht so weit der Weg. Das
also in Saarbrücken ist, ne? Universität genau. des Saarlands, ne? Genau. Okay.
Genau. Mein Problem ist vielmehr, man kommt von der Schule rein und dann wird man jetzt in das Becken da geschmissen an der Uni. Ich erlebe da zwar auch viele Leute, die einem wirklich helfen wollen bei den Einrichtungen von der Uni, aber es ist trotzdem für viele, nicht nur für mich, einfach zu kompliziert. Es gibt da Online-Vorlesungsverzeichnisse, es gibt dann Online-Lernplattformen, man muss sich auch noch für die Bibliothek anmelden und dann wird auch noch manches über Microsoft Teams gemacht. Das ist überhaupt gar nicht einheitlich und das ist, glaube ich, nicht nur an der Universität des Saarlandes so. Da macht jeder Lehrstuhl auch Stück weit ein bisschen sein Ding und wenn man dann jetzt noch Lehramtsstudent ist, dann hat man da jetzt nicht nur mit zum Beispiel dem Geschichtsstudium, sondern bei mir auch noch mit dem Englischstudium zu tun und da wird teilweise einiges anders gemacht und das macht das Ganze einfach ein bisschen schwieriger und ich würde mir da wünschen, dass es vielleicht etwas mehr vereinheitlicht werden könnte.
Also, dass die Stundenpläne ähnlich sind oder dass man die Informationen verwenden kann, die man in dem einen Fach bekommen hat. Haben Sie sich denn Hilfe geholt? Also sind Sie zum Beispiel zum AStA gegangen oder haben mit Studierenden aus höheren Semestern gesprochen, haben sich zusammengeschlossen mit anderen Erstsemestern? Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, also ich habe alle Angebote versucht zu nutzen, die die Uni macht. Das Mentoring-Programm, das Campus-Rundgänge, Einführungsveranstaltungen beginnen jetzt nächste Woche dort, aber ich habe versucht schon einiges mitzunehmen, wie übrigens auch andere Kommilitonen auch, aber es ist einfach kompliziert und genau, das ist so das Problem.
Gab es denn auch eine Orientierungswoche, die gibt es ja an vielen Hochschulen, dass man so in der ersten Woche genau ja diese Fragen klären kann, manchmal in Seminaren oder in so Informationsveranstaltungen, wie strickt man den Stundenplan etc.?
Gab's ja, genau, die ist nächste Woche.
Ach, die kommt jetzt, okay.
Da aber Vorlesungsbeginn dann schon die Woche drauf ist und es eventuell gar nicht schlecht ist, wenn man schon vorher seinen Stundenplan hat, macht das dann etwas schwieriger, wenn man den vorher zusammenstellen möchte, trotz der Online-Angebote.
Frau Rauch, was sagen Sie zu diesen Schilderungen? Ist natürlich eine andere Universität, aber vielleicht doch in einigen Punkten vergleichbar zu dem Studium an Ihrer Universität. Können Sie da einiges mitnehmen?
Ja, also das ist sicherlich richtig, dass gerade große Universitäten mit vielen Fakultäten und Studiengängen verschiedene Systeme haben und verschiedene Herangehensweise. Das ist natürlich auch eine schrittweise Sache, die man nur schrittweise optimieren kann. Am Ende sind diese Einführungsveranstaltungen und Informationstage natürlich dazu da, den Einstieg zu erleichtern und auch AnsprechpartnerInnen zu benennen. Und gleichzeitig sind wir natürlich immer unterwegs, unsere Systeme zu vereinheitlichen und einfach das Ganze etwas durchsichtiger zu machen. Das gilt übrigens auch nicht nur für die Studierenden, das gilt auch für alle möglichen Verwaltungsvorgänge. Das ist ein langer Weg, aber der ist schon sehr wahr.
Okay. Ja, wer hat da gerade gelacht?
War das bei Ulmer? Das war ich, ja. Weil ich glaube, ich studiere jetzt schon seit 11 Semestern und durch die Uni durchzusehen, nicht nur durch die studentischen Strukturen, so Vorlesungen und so weiter, das ist immer eine Herausforderung. Auch dann, wenn man auf Verwaltungsebene geht. Es ist einfach es ist wie so ein Haufen Kabel, der sehr verknotet ist, sehr komplex. Aber dann gibt es eben dieses eine leuchtende Kabel und ich glaube, den Hinweis, den ich hier wirklich mitgeben würde, ist, die Einführungswochen sind super. Die studentischen, der AStA, die Fachräte, die Studierenden, die da schon länger studieren, geben sich extrem viel Mühe, das Wissen weiterzugeben und Sachen einfacher zu machen. Und letztendlich hilft es natürlich auch immer, sich dann später im Studium dafür einzusetzen, dass sich was ändert. Und dafür zu kämpfen. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass man wahrscheinlich nicht so eine Vereinheitlichung überall reinbekommen wird. Also zum Beispiel, was die Lehrform angeht. Da gilt halt einfach die Freiheit von Lehre und Forschung. Und klar, die Uni kann da in gewisser Weise Vorgaben machen, aber es ist halt schwierig.
Positiv formuliert ist es ja vielleicht auch eine Vorbereitung aufs Leben. Ne? Wenn man da schon lernt, sich auf viele verschiedene Systeme einzustellen, ist es vielleicht auch später in der Berufswelt einfacher, wenn man das mal einmal durchgehalten hat.
Ja.
Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Herr Rohe, konnten wir Ihnen ein bisschen helfen?
Ja, vielen Dank.
Ja, danke für Ihren Anruf. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Ich wollte gerne nochmal auf das Thema zurückkommen, was wir eben kurz angesprochen haben mit Frau Staffler, dieses Thema private Investitionen. Also Herr Anbul, ich richte mich mal direkt an Sie. Wir reden jetzt ja über das BAföG, aber es gäbe ja auch die Möglichkeit, ein Stipendiensystem stärker aufzubauen. Das gibt's ja auch, also Studierende können sich für Stipendien bewerben, aber jetzt im Vergleich zu anderen Studiensystemen in anderen Ländern ist das ja vielleicht ein bisschen stiefmütterlich noch hier in Deutschland. Also sind da nicht auch Chancen verpasst worden, dass durch private Investitionen dann auch Studierende besser unterstützt werden können?
Ja, also erstmal muss man ja feststellen, dass, wenn man sich die Studienfinanzierung anschaut, doch die Stipendien wirklich ein Nischenprodukt auch sind in Deutschland. Das heißt, wir haben 4-5% vielleicht Studierende, die ein Stipendium bekommen. Man hat es ja versucht, mit dem Deutschlandstipendium zu etablieren, mit erheblichem Aufwand, Werbekampagnen, Unterstützung auch für die Hochschulen. Dort hatte man damals das Ziel gehabt, 8% der Studierenden zu erreichen. Jetzt sind es knapp 1%. Also so offenbar scheint es nicht zu zünden, das Thema Stipendien in Deutschland.
Vielleicht müssen wir da nochmal kurz erklären, wie das funktionieren sollte. Also es war ja gedacht, dass ein Teil von staatlichen Geldern kommt und ein Teil die Hochschulen selbst einwerben von diesem Deutschlandstipendium. Und wo hat es da nicht geklappt? Also dieses Einwerben hat nicht geklappt oder an welcher Stelle hat das nicht geklappt?
Ich glaube, es hat an vielen Stellen nicht geklappt. Das erste Problem, glaube ich, bei den Stipendien ist, dass es keine wirkliche Studienfinanzierung für die Dauer eines Studiums ist und dass es kein Rechtsanspruch ist, den die Studierenden haben, sondern sie sind darauf angewiesen, wirklich ein Stipendium zu bekommen, sich zu bewerben. Es hat dann, glaube ich, nochmal bei vielen Hochschulen, die gesagt haben, okay, der Aufwand ist jetzt für uns eigentlich zu hoch, jetzt Stipendien zu werben für die Summe. Das heißt, da haben auch erstmals nicht alle mitgemacht und ich glaube, wir haben einfach keine Stipendienkultur in Deutschland und das muss man feststellen und ich denke schon, das Mittel der Wahl ist wirklich ein staatliches, eine staatliche Studienfinanzierung zu stärken mit dem BAföG, die einen Rechtsanspruch bietet, der auch bis zur Regelstudienzeit oder Förderhöchstdauer zumindest für das gesamte Studium gilt und der auch von der Frage, wie leistungsfähig bin ich eigentlich finanziell, also von der sozialen Frage ausgeht. Stipendien haben ja auch häufig andere Fragestellungen, denn wenn sie dann finanzieren.
Frau Staffler, würden Sie das unterstreichen, weil Sie hatten ja eben dieses Thema private Investitionen auch mit ins Spiel gebracht?
Also ich glaube durchaus, dass man nochmal bei den Stipendien, bei der Begabtenförderung auch nochmal ansetzen kann und muss. Das sehen wir gerade jetzt auch, wenn wir darüber diskutieren, dass wir da entsprechend die Fördersätze auch erhöhen. Gleichzeitig aber der Bundeszuschuss eben nicht erhöht wird, was dann im Endeffekt heißt, dass zwar praktisch der einzelne Stipendiat dann mehr Geld bekommt insgesamt, aber weniger Stipendien nur ausgereicht werden können, weil einfach der Gesamttopf an Geld sich nicht entsprechend erhöht hat. Das ist natürlich gerade in so einer Situation, wo wir einfach merken, dass die Studierenden einfach auch unter Druck kommen, finanziell einfach aus meiner Sicht nicht die richtige Entscheidung und nicht das Signal, das die Studierenden einfach brauchen. Und das Zweite ist natürlich das Thema BAföG. Ich glaube, beim BAföG muss man durchaus auch nochmal drüber reden. Ich weiß nicht, ich glaube, der Herr Anbul war es, der vorhin gesagt hat, viele Studierende könnten den Antrag stellen ihn aber nicht. Also wir müssen mal drüber reden, wie eigentlich das Antragsverfahren ist. Und da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen wollen, es gibt ganz viele Studierende, große Gruppen, die einfach gar keinen Antrag stellen können, weil sie nicht berechtigt sind. Und das wäre aus meiner Sicht schon auch nochmal ein Punkt, den man angehen könnte, dass man da eine Ausweitung herstellt.
Wird sich mit der Kindergrundsicherung da etwas ändern können?
Naja, die Kindergrundsicherung heißt im Grunde genommen eigentlich nur, dass ein bestimmter Betrag, den halt ansonsten die Eltern bekommen werden, dann direkt an den Studierenden ausgezahlt wird. Damit hat der Einzelne aber nicht einen Cent mehr an Geld, sondern es ist einfach nur sozusagen die Kontoverbindung der andere, die verwendet wird. Deswegen, das allein wird sicherlich nicht den Unterschied machen.
Thorsten Krings hat noch geschrieben an campus@deutschlandfunk.de und er schreibt, niemand sollte in materieller Unsicherheit studieren sollen. Trotzdem denke ich, dass es Grenzen dessen gibt, was der Staat leisten kann. Dass Studierende neben dem Studium arbeiten, ist normal. Aber ich verstehe auch nicht, warum wir in Studienfächern, die mit keinem Berufsbild verknüpft sind, eine fast unendliche Zahl von Studienplätzen anbieten. Warum wird nicht überall nach Kompetenz ausgewählt und eine begrenzte, nämlich auch gegenfinanzierte Zahl an Studienplätzen verteilt wird? Faye Uhlmann, wenn Sie sowas hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Das ist so eine Aussage von wegen, alle Studierenden sollten neben ihren 40 Stunden Studium, die so festgeschrieben sind in den meisten Studiengängen, nochmal 10 bis 20 Stunden arbeiten. Ich finde, das ist eine krasse Aussage. Es ist nicht normal. Also leider ist es normal, dass Studierende neben dem Studium noch arbeiten. Ich glaube, es sind 60% der Studierenden, die nebenbei berufstätig sind. Das sollte aber nicht normal sein. Ich glaube, wir brauchen hier das Studium muss man sich leisten können. Das sage ich mittlerweile immer häufiger, weil es leider so ist. Also entweder man hat die Kraft und geht nebenbei halt noch 10, 20 Stunden jobben und finanziert sich das Studium so, oder diese Kraft ist nicht da, man bekommt kein BAföG, vielleicht ist für das Stipendium auch nicht genug Leistung da, und dann selektieren wir also Menschen aus ArbeiterInnenhaushalten, die gar keinen so richtigen Zugang dazu haben, Menschen mit psychischen Krankheiten, das wird da alles gar nicht mit reingerechnet. Ich glaube, wir brauchen einen BAföG, das Bildungsgerechtigkeit tatsächlich schafft und es allen ermöglicht, zu studieren.
So war es ja eigentlich auch mal gedacht, als es entwickelt wurde. Genau. Herr Schleicher hat sich noch genau zu dem Thema gemeldet bei uns. Guten Tag.
Hallo in die Runde.
Was ist Ihr Beitrag zum Thema?
Genau, mein Beitrag geht ganz ähnlich in die richtige Runde, wie der Vorredner gerade eben schon angesprochen hat. Und zwar, viel wurde im Gespräch jetzt gerade immer über die Rolle des Staates sich unterhalten. Und ich bin der Meinung, dass einerseits es auch eine Aufgabe des Studierenden auch ist, tatsächlich nebenbei arbeiten zu gehen und sozusagen mal aus einer ideologischen Sicht, ideologischen Sicht gesprochen, der Gesellschaft auch ein bisschen was zurückzugeben, wenn er schon so eine tolle Bildung an deutschen Universitäten genießen darf. Finde ich es eben auch ganz wichtig, dass er eben lernt, okay, ich bekomme was, aber gleichzeitig gebe ich der Gesellschaft immer in Form meiner Arbeitskraft, für das ich auch einen Lohn erhalte, natürlich auch wieder etwas zurück. Glaube ich, ist es auch ganz wichtig, um einfach Fuß zu fassen in der Arbeitswelt, um zu sehen, okay, wie funktioniert das Ganze in Form eines Jobs in der Bar oder in einem Unternehmen, was mich dann noch mal näher an meinen eigentlichen Job vielleicht sogar ranführt.
Die Runde wird ja schon ein bisschen unruhig, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wer jetzt als erstes losstarten möchte. Frau Rauch, waren Sie die Erste, die mich jetzt gerade gemeldet haben?
Ja. Also zum einen muss man ja sagen, also Studierende, die nebenher erheblich arbeiten, sind auch in ihrem Studium logischerweise eingeschränkt und brauchen dann länger. Das heißt, es ist kein Mehrwert, egal aus welcher Perspektive man es sehen will. Und dann muss man auch ganz klar sagen, dass es natürlich gar nicht mit jeder Art von Arbeit vereinbar ist. Also so die Vorstellung, ich nehme einfach mal einen Halbtagsjob irgendwo an und studiere noch. Natürlich habe ich trotzdem einen Stundenplan, der auch nicht beliebig biegbar ist. Also es ist schon eine sehr komische Vorstellung. Es gibt sicherlich Tätigkeiten, die auch im Studium bereichernd sind, wenn zum Beispiel studentische Beschäftigte Tutorien geben oder eben auch in das Universitätsleben schon reinkommen. Das lässt sich auch oft gut kombinieren. Aber nichtsdestotrotz, hat mir ja gerade schon gesagt, gibt es in den allermeisten Ländern außer Berlin keinen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte. Und das sind ja dann auch oft stundenweise Tätigkeiten, also wo man sich schon sagen muss, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Dass wir schnelle und erfolgreiche Abschlüsse haben? Oder ist es das Ziel, dass die Menschen eigentlich parallel arbeiten und das Studium als letzte Nebensache betreiben? Das ist, glaube ich, schon ein großer Kontrast. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass die Tatsache, dass es so ist, dass man sich ein Studium eigentlich nicht mehr leisten kann, ohne nebenher zu arbeiten, eben ganz klar diese Gleichbehandlung und auch Studierende zu gewinnen aus nicht-akademischen Haushalten eben ganz klar benachteiligt. Weil es sind nämlich eben Studierende aus akademischen Haushalten, die dann oft eben einfach auch ohne BAföG Geld von ihren Eltern kriegen und so ihr Studium finanzieren und gar keine Sorgen haben, während Studierende aus nicht-akademischen Haushalten nebenher arbeiten müssen, deswegen vielleicht schlechtere Klausuren schreiben, sich nicht so gut vorbereiten können und diesen Nachteil letztlich ihr ganzes Leben mitschleppen. Also deswegen würde ich dem doch massiv widersprechen, was gerade gesagt wurde.
Herr Schleicher, überzeugt Sie das?
Ich kann jetzt auch nicht auf alle Punkte eingehen. Dafür ging es aktuell im Auto auch ein bisschen zu schnell. Ich wollte dafür jetzt nicht sagen, Also mein Punkt war nicht, dass man sagt, man schafft das BAföG ab. Ne? Also das BAföG soll natürlich erhalten bleiben und ist ganz arg wichtig auch für die Studierenden. Und aber ich glaube auch, dass es sicherlich auch sowas wie eine Inflationsausgleich auch Punkte gibt, die weiterhin angeboten werden müssen. Und sei es auch ein Studienkredit, der leider sehr, sehr hoch verzinst ist zurzeit. Aber dennoch sehe ich es persönlich, so habe ich es auch in meiner eigenen Studienzeit einfach erlebt, auch als wichtigen Punkt dann, dass man mit diesem Druck, den man dadurch erhält, auch lernt umzugehen, weil das so ist einfach, ja, das ist katastrophisch, aber so ist es halt in meinem Leben.
Ja. Genau. Ja.
Erstmal Herr Schleicher, sage ich Ihnen vielen Dank für den Anruf. Danke, dass Sie sich an der Diskussion beteiligt haben. Vielen Dank, Herr Anbul, und dann Fay Ullmann. Ja.
Also mir ist wirklich nochmal wert festzuhalten, die allermeisten Studierenden arbeiten neben dem Studium. Das heißt, zwei Drittel aller Studierenden arbeiten bis zu 15 Stunden im Wochenschnitt neben dem Studium. Und das ist schon extrem belastend, wenn man sein Studium in der Regelstudienzeit schaffen will. Und man muss dazu wissen, dass das BAföG, die Förderhöchstdauer, an die Regelstudienzeit gekoppelt ist. Und es sind gerade da, wie Frau Rauch eben gesagt hatte, die Studierenden, die vor allen Dingen arbeiten und die mehr arbeiten, die dies machen müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Und die sind die Benachteiligten dabei. Denen bricht häufig kurz vorm Bachelor, weil sie dann das Studium in der Regelstudienzeit nicht mehr schaffen, die Studienfinanzierung weg. Und das ist eben etwas, was wir uns auch nicht erlauben können. Wir können ja nicht Leute 3, 4, 5 Semester studieren lassen erfolgreich. Dann bricht die Finanzierung weg und die stehen im Prinzip vor dem Nichts, kurz vor dem Bachelor. Und wir können es uns als Gesellschaft, glaube ich, also wir können es diesen Menschen nicht zumuten, aber wir können es uns auch als Gesellschaft nicht leisten, der Leute studieren zu lassen und dann kurz vor Schluss fällt dann der Hammer. Und wie gesagt, die allermeisten Studierenden arbeiten und zwar relativ viel neben dem Studium.
Herr Ullmann, bräuchten wir dann nicht vielleicht noch mal ein bisschen mehr ein Solidarprinzip, dass die viel haben, denen, die weniger haben, vielleicht auch mal ein bisschen abgeben durch einen Fonds oder ähnliches?
Bei sozialer Umverteilung bin ich immer mit dabei. Aber ich wollte auch noch mal auf die Aussage eingehen, dass dieses Narrativ der faulen Studierenden und dass man sich doch an den Stress gewöhnen muss. Ich weiß nicht, ob der normale Stress unserer Gesellschaft eine 60-Stunden- oder eine 55-Stunden-Woche sein sollte. Und die Quittung dafür bekommen wir gerade. Wir sehen in der Sozialerhebung, dass der größte Teil der Studierenden mit einer, ich glaube, Beeinträchtigung wurde es da genannt, ich nenne es mal Erkrankung, 24% haben gesundheitliche Probleme, 65% davon sind psychisch. Dieser Stress, dieser Druck, der macht was mit den Leuten und das ist fatal. Die psychosoziale Beratung, die platzt. Und die Therapieplätze in Deutschland, davon müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. 5 Monate Wartezeit. Ich glaube, wir müssen hier dafür sorgen, dass sich dieses Bild in der Gesellschaft einfach ändert und auch zum Punkt zurückgeben. Wenn eine Person, die Medizin studiert, halt 10 Semester studiert und dann aber Arzt ist, dann gibt die Person, glaube ich, dann doch das, was sie länger gebraucht hat als eine Ausbildung, doppelt und dreifach zurück. Also ich glaube, das ist einfach ein gefährliches Narrativ.
Frau Staffler, Frau Rauch, sind Sie ganz kurz noch? Genau, ich würde nämlich noch einen Punkt gerne, wir haben nämlich nur noch 5 Minuten, aber Frau Rauch, ganz kurz noch was Sie sagen wollten.
Nee, ich sehe das nur ganz genau so. Gerade Medizinerinnen arbeiten dann nachher auch noch 80 Stunden die Woche. Also das wollte ich eigentlich nur unterstreichen. Okay.
Frau Staffler, ich wollte noch mal ganz kurz auf ein Thema zu sprechen kommen. Das hat sich jetzt nämlich eine Hörerin gewünscht. Die hat studiert, promoviert gerade und sagt, wir sollen bitte noch mal auf dieses Thema KfW-Förderkredit zu sprechen kommen, wo im Moment die Zinsen auf einem hoch sind bei 9%. Also wie kann das denn sein, dass wenn ich vielleicht nicht BAföG bekommen kann, mich für einen Studienkredit entscheide, dass ich dann am Ende mit 9% Zinsen dastehe? Weil das gilt ja auch für die laufenden Verträge, also nicht nur für die Verträge, die neu abgeschlossen werden, sondern die werden ja auch erhöht für die Verträge, die schon bestehen.
Ja, das ist in der Tat richtig. Also auch jemand, der vor 2 Jahren einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat, zahlt jetzt
Das ist praktisch, also die 9%, das sind im Prinzip eine Verdoppelung des Zinssatzes, weil es eben keine festgeschriebenen Zinssätze sind. Und das ist aus meiner Sicht ein absolutes Unding. Und das ist wirklich etwas, wo sich dringend was ändern muss.
Wie könnte sich das denn ändern? Also wie kann man daran drehen?
Es gab einen ähnlichen Fall schon mal in der Vergangenheit. Damals waren es allerdings nicht 9, sondern in Anführungsstrichen nur 7%, auf die der Satz eben dann erhöht werden sollte. Damals hat sich die damalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan massiv auch dann in den Gesprächen mit der KfW dafür eingesetzt, dass der Zinssatz entsprechend dann auch wieder nach unten reguliert worden ist. Und das ist das, was wir dringend jetzt auch eigentlich einfordern, dass da die Gespräche intensiviert werden und man versucht, irgendwie gemeinsam zu einer Lösung zu finden. Denn diese Schuldenfalle haben unsere Studis wirklich nicht verdient.
Herr Anbul, gibt es diese Chance, dass so ein Satz, der so hoch ist, jetzt gerade denn doch nochmal nach unten korrigiert wird?
Also die Chance gibt es theoretisch schon. Das hat ja auch, ist ja auch 2008, wie Frau Staffler eben richtig gesagt hat, passiert, dass damals die Bundesregierung eingegriffen hat, den nach unten reguliert hat. Damals, ich glaube, auf 6,5% zu der Zeit, was immer noch sehr hoch ist. Generell kann ich aber sagen, bei uns platzen im Moment die Sozialberatung aus allen Nähten, auch wegen der Frage der KfW-Studienkredits, weil wir viele Studierende haben, die sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich die Zinsen tilgen soll. Ich habe Zinsleistung von 200 Euro beim Budget von 800 Euro im Monat. Wie soll ich das eigentlich leisten? Und das ist wirklich ein Riesenskandal, dass eigentlich eine Bildungsförderung einer öffentlich-rechtlichen Förderbank eigentlich doppelt so hoch ist, der Zinssatz wie beim Immobilienkredit. Und da werden echt die Studierenden sehen in den Augen, dass es eine Schuldenfalle geführt. Und da müssen wir sehen, da muss die Bundesregierung helfen, entweder den Zinssatz deckeln oder jetzt wirklich auch Hilfen für die Studierenden, die unverschuldet plötzlich vor einem riesen Schuldenberg stehen, dass man die unterstützt und denen Hilfen gibt.
Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir könnten noch viel weiter diskutieren. Ich würde das letzte Wort gerne nochmal an Faye Uhlmann richten vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Wenn Sie jetzt diese Diskussion, die wir hatten in der letzten Stunde, Revue passieren lassen, gibt es so eine Sache, wo Sie sagen, da haben Sie jetzt doch ein bisschen Hoffnung, dass sich was verändert? Wir haben doch sehr viel Negatives gehört, auch sehr viel Problematisches. Aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da sehen Sie jetzt doch mal ein kleines Pflänzchen, was wächst?
Ich finde es echt traurig, aber ich muss, glaube ich, sagen, nein.
Oh, okay.
Wir müssen wirklich, und das ist so ein fatales, das letzte fatale Signal, was die Bundesregierung gesendet hat aktuell, waren die Kürzungen am BAföG-Topf und damit letztendlich eine Beerdigung von der versprochenen Strukturreform. Wie wir jetzt auch gehört haben, ne? Also ein kreditbasierter, nicht darlehensbasierter, aber ein kreditbasierter, eine kreditbasierte Studienfinanzierung, das sollte nicht der Normalfall sein. Und ich glaube, hier muss das BAföG dringend gestärkt werden. Ja. Dementsprechend.
Das war leider das Schlusswort zu dieser Runde. Danke, dass Sie alle mitgemacht haben, die Hörerinnen und Hörer, Herr Anbul, Frau Rauch, Faye Uhlmann, Katrin Staffler. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer für die Mails und Anrufe. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag. Vielen Dank.